Fleischeswerke oder Geistesfrucht? Was bringst du, was bringe ich hervor? Wir betrachten heute Abend Galater 5, die Verse 16 bis 26. Wenn wir das jetzt gleich lesen werden, erkennen wir, jetzt wird das neue Leben in Jesus Christus ganz konkret. Es geht jetzt wirklich um die Entfaltung des Lebens eines Christen im Unterschied zum alten Leben, bevor wir errettet waren. Die Werke des Fleisches stehen hier gegen die Frucht des Heiligen Geistes. Es ist ja so, dass geistliche Gaben im wiedergeborenen Christen vorhanden sind, aber die sind verteilt. Nicht jeder von uns hat alle Geistesgaben. Aber die Frucht des Heiligen Geistes, das ist praktisch eine, die sich aber entfaltet in neuen Elementen, die wir heute betrachten werden. Aber zuvor müssen wir auch einen Blick werfen auf die Werke des Fleisches. Also das Böse gegen das Gute, darum wird es heute Abend gehen. Und jeder von uns mag sich prüfen, wo ich vielleicht noch festhänge an schlechten Eigenschaften, die der alte Adam, die alte Eva in uns wirkt, oder ob schon der Heilige Geist mein Leben bestimmt. Um das vorauszuschicken, vollkommen sind wir auch als Christen nicht. Wir werden nicht vollkommene Liebe üben können zum Beispiel. Aber wenn der Herr in uns lebt, dann können wir doch ansatzweise schon seine Liebe wirklich so ausleben, dass auch andere Menschen davon angesteckt werden. Wir lesen, ich lese jetzt im Zusammenhang, Galater 5, Vers 16 bis 26. Der Apostel Paulus schreibt, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Ich muss erklären, Fleisch ist der alte, unerlöste Mensch. Ja. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist, damit ist der Heilige Geist Gottes gemeint, geleitet werdet, dann seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und jetzt werden die Werke des Fleisches aufgezählt. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und es kommt als Gegensatz dazu die Frucht des Geistes Gottes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Rumstreben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Soweit das Wort Gottes. Möchte ich mit Gottes Hilfe in aller Schwachheit das uns zu erklären versuchen. Der Apostel schreibt in Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist. Griechisch steht hier Pneumati peripatete. Pneuma, das ist der Geist, der Heilige Geist hier gemeint. Und Peripathen, das heißt wandeln, das heißt beständig darin leben. Also nicht nur einmal, heute lebe ich aus dem Heiligen Geist, morgen wieder aus dem Fleisch, sondern das soll im Leben eines Christen beständig sein, dauerhaft, sodass wir einen ganz neuen Lebensstil pflegen und verinnerlichen. Dass wir zum Beispiel nicht mehr Freude haben, wie wir heute gesehen haben, oben auf der Burg in Teinach, da war so eine Gruppe mit so richtigen Hexengesichtern, ja, so faschingsverkleidet. Das war so abstoßend, ich habe die noch nicht mal angeguckt. Sind da dran vorbeigelaufen. Ja. Nachher haben sie abgesetzt, waren da ganz nette Leute drunter, aber die sich sowas freiwillig aufsetzen, ja, man glaubt es ja nicht. Also schreckliche Dinge. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, was eigentlich ein Christ nicht mehr tun kann. Er kann jetzt nicht die Maske des Widersachers aufsetzen, von Teufeln und Dämonen und Hexen und so weiter. Also jemand, der sowas tut, der kennt die Bibel nicht und ist auch eben kein wiedergeborener Christ sein. Wir können für solche Menschen beten, dass sie die Wahrheit erkennen und umkehren. Wandelt beständig im Geist. Und dann machen uns auch diese sogenannten Freuden der Welt auch nicht wirklich Freude, sondern sie werden uns ja zum Ekel letztendlich. Der Kater nach der durchzechten Nacht lässt ja nicht lange auf sich warten. Das ist ja keine Katze, sondern das schreckliche Erwachen mit Kopfschmerzen, mit Übelkeit und allem Möglichen. Man muss das eigentlich bitter büßen. Oder auch der Kettenraucher, ja, der seine Gesundheit ruiniert, der aus eigener Kraft davon in der Regel nicht wegkommt. Auch er bräuchte die Kraft des Herrn. Oder der Mensch, der an sexuellen Sünden zugrunde geht. Und was auch alles es gibt. Wir werden ja einiges gleich noch betrachten. Also wir sollen im Geiste wandeln. Und das heißt, der Geist Gottes wohnt im Herzen des Christen, der den Herrn Jesus in der Bekehrung und Neugeburt bewusst in sein Leben aufgenommen hat. Und dann wird er, dieser neue Mensch in uns, diese Begierde oder Lust, Epithymia steht hier, diese Begierde des Fleisches nicht vollbringen. Und jetzt steht es hier ganz klar, denn das Fleisch, also das alte, unerlöste Adam- und Eva-Wesen in uns, gelüstet, begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt, was ihr nämlich als Christen wollt. Aber auch als Christen merken wir, dass oft noch Anfechtungen, Kämpfe sind. Und selbst der Apostel Paulus schreibt das von sich und auch von anderen in der wichtigen Parallelstelle im Römerbrief Kapitel 7. Die möchten wir jetzt auch betrachten, bevor wir auf die einzelnen Werke des Fleisches und Frucht des Geistes eingehen. Denn in Römer 7 ist praktisch der ausführlichere Parallelbrief zu Galater, der ja 8 Jahre später entstanden ist circa. Der bringt das noch viel ausführlicher auf den Punkt, als es hier im Galaterbrief der Fall ist. In Römer 7 geht es ja darum, dass zunächst mal das Gesetz des Mose das Wesen der Sünde offenbar macht. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und dann aber erkennen wir eben unsere Unfähigkeit gegenüber diesem vollkommenen Gesetz Gottes, das wir nicht halten können aus eigener Kraft. Stell uns den Spiegel vor, wie verloren und sündig wir sind. Und so schreibt jetzt der Apostel Paulus in Römer 7, ab Vers 14 folgendes. Das ist ja vielleicht bedrückend, aber es ist realistisch. Er schreibt, denn wir wissen, dass das Gesetz, also Gottes Gebote, dass das geistlich ist. Ich aber, ich Mensch, bin fleischlich, ich bin unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Also eigentlich, mein Gewissen sagt mir das nicht gut, was du als Mensch tun willst. Auch als Erlöster kann es noch passieren, dass ich in Sünde falle, leider. Ich billige es nicht. Ich erkenne eigentlich, dass es schlecht ist. Aber dann das Weitere. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Geht es euch auch so, wenn ihr versagt habt? Vielleicht habt ihr doch wieder euch hineingesteigert, Streit oder irgendwas. Man wollte es gar nicht. Und plötzlich ist aus einem herausgebrochen ein böses Wort, ein übler Gedanke, eine schlimme Tat. Ich will es nicht, aber ich tue doch, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und die Sünde, die wird ja angestachelt vom Teufel, der ja auch immer wieder versucht, auch Gläubige vom schmalen Weg mit dem Herrn wegzubringen. Dann heißt es weiter, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also in meinem unerlösten Wesen von Natur aus, das ich habe, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Manche sagen, das hätte der Apostel Paulus über den Menschen geschrieben, der noch unerrettet ist. Aber wenn man ehrlich ist, auch als Christ kann man immer noch von sündigen Gedanken, Worten oder Taten angefochten werden. Und es kommt aber auch die Lösung, die einzige Lösung in diesem verzweifelnden Zustand. Wenn wir weiterlesen in Römer 7, ab Vers 21. Er schreibt jetzt, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also ein Kampf zwischen Fleisch und Geist, auch im erlösten Menschen. Und jetzt aber die Antwort: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also Vers 24 ist die Antwort: Allein in Jesus Christus, indem er uns seine Gnade schenkt, uns vergibt, uns Kraft schenkt, der Sünde zu widerstehen, uns von Tag zu Tag erneuert. Nur so können wir bestehen, auch in diesem geistlichen Kampf. Ja, und deshalb heißt es in Galater 5, Vers 17, das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, diese widerstreben einander, sodass er nicht das tut, was ihr wollt. Aber dann, auch gemäß Römer 7, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das heißt, das Gesetz hat nicht mehr seine todbringende Funktion für uns, indem es uns praktisch zum ewigen Verderben verdammt, weil wir es nicht halten können. Denn Christus hat es ja erfüllt und er gibt uns Anteil an seiner Gerechtigkeit. Er zieht uns sein weißes Kleid an und nimmt uns unser sündiges, schmutziges Kleid ab, bildlich gesprochen. Er wäscht unser Herz rein durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Deshalb sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Und jetzt wird aber aufgezählt, um uns diesen Spiegel vorzuhalten, wo stehe ich, was solche Werke des Fleisches sind. Es werden nicht alle genannt, das heißt am Schluss noch und dergleichen. Also es gibt noch weitere solche Werke. Hier werden jetzt 16 genannt. Ich werde zunächst den griechischen Begriff sagen und dann erklären in aller Kürze allerdings, was gemeint ist. Man könnte ja allein darüber eine ganze Bibelwoche machen, nur über diese Verse. Habe ich auch mal gemacht, wo es dann um die Frucht des Geistes geht. Habe ich auch ein ganzes Büchlein schon geschrieben. Aber heute Abend muss ich mich ein bisschen kürzer fassen. Ja. Also, betrachten wir erstmal das Negative in Vers 19, die Werke des Fleisches. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, also die sind nicht verborgen, die werden auch in der Welt wahrgenommen. Manche sind vielleicht so mehr im Herzen, die werden nicht gleich nach außen sichtbar. Andere sind so sichtbar, indem sie auch auf andere einen negativen Einfluss ausüben, dass auch andere bemerken, oh, da ist aber doch Böses im Busch, ja, bei diesem Menschen. Und was ist das Erste, was hier genannt wird? Moichea steht hier, das heißt Ehebruch. Ehebruch ist das Eindringen in eine fremde Ehe. Also wenn Menschen verheiratet sind und jemand anders dringt ein in diese Ehe oder einer der Ehepartner bricht die Ehe, das ist ganz schlimm, das zerstört die Beziehung zwischen den Ehepartnern, das macht Familien kaputt, auch die Kinder leiden darunter. Das ist ganz klar ein Werk des Fleisches. Als Nächstes wird genannt Porneia. Das kennt ihr von Pornografie, Aufzeichnung von Unzucht. Porneia, das heißt einfach Unzucht oder Hurerei. Was ist das? Es ist Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die miteinander verheiratet sind. Also alles, was außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau geschieht, fällt unter die Überschrift Unzucht. Ob das bildhafte Aufzeichnung von Unzucht ist oder gefilmte Unzucht oder Unzucht, die ausgeübt wird, mit Prostituierten zum Beispiel und was auch immer, das ist diese Porneia. Und in 1. Korinther 6 warnt der Apostel Paulus davor und sagt, dass das den Menschen in starke Knechtschaft bringt, aber auch davon kann der Herr Jesus freimachen. Dann geht es weiter mit Akatharsia. Katharsis heißt Reinigung und A ist das Gegenteil, also das ist die Unreinheit. Jede Art von Unreinheit in Gedanken, Worten und Taten. Natürlich auch sexuelle Sünden, die uns unrein machen, die uns beflecken, die unser Herz ja, beschmutzen. Aber es kann auch schon Lästerworte sein, Lästergedanken. Müssen nicht nur sexuelle Problematiken sein, sondern es ist jede Art von Verunreinigung, die wir in unser Herz hineinlassen. Indem man schlechte Zeitschriften liest, schlechte Filme anschaut, was uns alles befleckt, was aus der Welt auf uns einströmt, der Zeit- und Weltgeist, böse politische Ansichten, die gegen Gottes Wort stehen, Gotteslästerung und was auch immer in dieser Welt uns verunreinigen kann. Das nächste ist Aselgeia, das ist die Zügellosigkeit. Das Gegenteil von Selbstbeherrschung, die ein Element der Frucht des Geistes ist. Also das ist die Zügellosigkeit, dass man sich nicht im Griff hat, dass man in den Dingen, die man auslebt, maßlos ist. Maßlos. Wo kann das sein, Zügellosigkeit? Natürlich auch auf dem sexuellen Gebiet, dass immer weitere Perversionen den Menschen in den Griff nehmen. Aber es kann schon anfangen beim maßlosen Essen, dass man da kein Ende kennt, dass man einfach nur noch isst, um des Genusses willen, weil es so gut schmeckt, aber gar nicht mehr darauf achtet, erstens auf die eigene Gesundheit und zweitens auch auf die Bedürfnisse der anderen, die vielleicht nichts mehr bekommen, wenn der eine alles weggegessen hat. Maßlosigkeit im Essen, Maßlosigkeit im Trinken. Man denke an die vielen Alkoholkranken, die nicht mehr aufhören können zu trinken. Maßlosigkeit im Feiern. Ja, diese Partylöwen, die ja sich kaputt machen, die überhaupt nicht mehr genug Schlaf finden, die in Exzessen zugrunde gehen. Aber es gibt auch Maßlosigkeit im Spielen. Spielsucht, das nimmt heute überhand. Ja, in Automaten, in Spielhallen, aber auch im Internet. Manche sitzen stundenlang, Tag und Nacht, nur noch vor dem Computer, essen noch nicht mal mehr. Und Familienväter zerstören ihre Familien, indem sie von Spielcasino zu Spielcasino gehen und das Geld verspielen, müssen sie ihre Kinder vielleicht sogar anpumpen. Ich kenne selber Fälle davon. Also es ist alles sehr traurig, diese Maßlosigkeit. Und überhaupt die ganze Sucht, Süchte, die heute die Menschen in Beschlag nehmen können. Es gibt aber auch Arbeitssucht, Workaholic, dass man nicht mehr von der Arbeit wegkommt, dass man sogar dann sonntags noch durcharbeitet, den Tag des Herrn nicht mehr heiligt, keinen Gottesdienst mehr geht, sich keine Zeit mehr für die Familie nimmt. Auch das ist Sünde. Ja. Man sagt ja, Arbeiten ist doch was Gutes. Ja, im richtigen Maß, natürlich, geh hin zur Ameise, du Fauler, lerne von ihr. Aber Arbeitssucht, das ist vom Bösen. Als nächstes wird genannt, das sind also 16 Werke des Fleisches, Idololatria. Idolos, das Idol, ja, der Götze, und Latria, die Verehrung von Götzen, also Götzendienst. Und Martin Luther hat ja so schön definiert, was ist dein Götze? Der Götze, oder positiv gesagt, dein Gott, negativ der Götze, ist alles, woran du dein Herz hängst. Wenn es Gott ist, ist es Gottesdienst. Aber wenn es nicht der einzig lebendige Gott ist, in seinem Sohn Jesus Christus, alles andere, was du verehrst und vergötterst, ist Götzendienst. Eine schlimme Sünde, Übertretung des ersten Gebotes, das er lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was kann man alles vergötzen? Das Ich, das eigene Ich, das Ego, das ist der größte Götze. Ja, ich bin wichtig, ich stehe mir selber am nächsten, ja, dieses Denken. Auch der Besitz kann vergötzt werden. Das Geld, der Mammon. Man kann Bilder anbeten, das ist im Katholizismus und orthodoxen Religion sehr verbreitet. Gegenstände verehren, irgendeinem Gegenstand eine göttliche Bedeutung beimessen, die er nicht hat, und dann wirken aber Dämonen durch diesen Aberglauben auf den Menschen ein. Ganz gefährlich. Es geht dann ins Okkulte hinein. Man kann Menschen vergötzen. Ja, man kann sogar den Ehepartner vergötzen. Man soll den Ehepartner lieben, natürlich, ja, aber vergötzen, das wäre falsch. Ja. Es gibt nur einen wahren Gott, dem wir Verehrung geben dürfen. Man kann Kinder vergötzen, Eltern vergötzen. Ja, also alles, woran du dein Herz hängst, das ist Gott. Liebe üben, ja, aber keinen Götzen draus machen. Dann als nächstes wird genannt Pharmakeia. Pharmakeia kennen wir her von Pharmazie. Rauschdrogen sind gemeint, die praktisch zur Zauberei dienen, zur magischen Versenkung, Ekstase, übersinnliche Bereiche, in die der Zauberer eindringt. Meditative Übungen, die den Verstand ausschalten, Bewusstseinserweiterung, Kontaktaufnahme mit Dämonen, das ist Pharmakeia. Und der Begriff ist ja eingedrungen in die Pharmazie, also wo man ja auch mit Kräutern arbeitet, woraus man Essenzen gewinnt. Es gibt ja Phytotherapie, die eigentlich positiv ist, aber es gibt auch esoterische Praktiken, en masse, zum Beispiel auch die Homöopathie, die auf geistiger Ebene arbeitet, und viele, viele andere esoterisch beeinflusste Heilpraktiken, wo man sehr genau prüfen muss, ob es Wirksubstanzen sind oder ob das sich nur noch übersinnlich erklären lässt, etwa durch energetische Einflüsse, durch Energieströme und Ähnliches. Pharmakeia ist also Zauberei, Magie. Gott verbietet uns streng uns in irgendwelche okkulten Dinge hineinzubegeben. Auch keine okkulten Filme sollen wir sehen, keine okkulten Bücher lesen. Ich erinnere nur an Harry Potter und Ähnliches. Also das ist für einen Christen eigentlich tabu, so etwas. Ja. Man befleckt sich sonst damit. Und dann wird die sogenannte weiße Magie verharmlost. Die ist aber genauso von Gott verboten wie die schwarze Magie. Weiße Magie heißt praktisch, dass man eine gute Macht beschwört und schwarze Magie den Teufel beschwört. Aber wir können überhaupt nicht beschwören. Wir sollen beten zu Gott. Das ist was völlig anderes als Beschwörung, wo man versucht als Mensch Macht über diese Mächte zu gewinnen, die man sich dienstbar machen will. Ja, ein verdinglichter Gott, über den wir bestimmen können, das ist nicht mehr Gott. Wir können nur demütig beten, Herr, dein Wille geschehe. Und nicht mein Wille geschehe und dann zaubere ich und mache Magie und Beschwörungen. Versteht ihr den Unterschied? Ja, im Vaterunser heißt ja, Herr, dein Wille geschehe. Ganz bewusst. Aber nicht mein Wille und dann muss die Macht mir dienstbar sein. Das ist eine Verdrehung von Gebet. Also Pharmakeia ist ein Werk des Fleisches. Jetzt kommen vier Elemente, die eng zusammenhängen. Echttreu, Eris, Zelos und Thymos, griechisch, zu deutsch, Feindschaft, Streit, Eifersucht und Zorn. Das sind alles Dinge, die sich im Inneren des Menschen abspielen, aber Wirkungen nach außen haben. Feindschaft gegen andere Menschen, denen man dann auch feindselig begegnet. Vielleicht heuchelt man zunächst irgendwie Freundlichkeit, aber eigentlich ja, möchte man sie am liebsten beseitigen. Gibt es bei dir solche Menschen, die du dir am liebsten wegwünschst? Vielleicht Rivalen bei der Arbeit, in der Schule oder Nachbarn, die einem vielleicht so gegen den Strich laufen, ja, wo man dauernd im Streit steht. Da kann sehr schnell Feindschaft sich zuspitzen. Im schlimmsten Fall bis zum Mord, ja, sogar in manchen Fällen. Ganz furchtbar. Dann Eris, ja, Streit. Das hängt ja damit zusammen, dass man mit anderen immer streitet und schlimm ist, wenn es in der eigenen Familie passiert. Da sollte man schnellstmöglich beten, dass sich das ändert und auch bereit sein für Friedensverhandlungen, gerade im Familienkreis oder mit Kollegen oder Nachbarn und so weiter. Gerade Menschen, wo man zusammenlebt, eng, sollte man keinen Streit haben. Eigentlich sollten wir immer Friedensstifter sein, sagt ja der Herr Jesus. Den ersten Schritt zur Versöhnung tun. Zelos, das ist die Eifersucht. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht. Was Leidenschaft, hat mal ein kluger Mensch definiert. Ja. Also daraus entsteht Leiden, wenn du auf andere eifersüchtig bist. Sei doch dankbar mit dem, was Gott dir geschenkt hat, mit deinem Aussehen, deinem Besitz, deinem Einkommen, deinem Ehepartner, deinen Kindern. Ist nicht immer leicht, ja, aber der Herr kann einfach auch die Dankbarkeit wieder neu im Herzen schenken. Dann Thymos, Zorn, aufbrausendes Wesen. Besonders zerstörerisch ist der Jähzorn, wo der Mensch unberechenbar ist und plötzlich bricht es aus ihm heraus, fliegen Gegenstände, vielleicht wird er sogar handgreiflich. Wenn jemand dieses Problem hat, er sollte beten, ins Kämmerlein gehen, sich zurückziehen, dem Streit aus dem Weg gehen, lieber sich zurückziehen und bitten, Herr, mach mich jetzt ruhig, lass mich nachdenken, auch ich habe Fehler gemacht, ja, dass man einander vergibt. Und dann die Dinge ausräumt. Alle diese vier Punkte sind das Gegenteil der göttlich gewirkten Liebe, der Agape, von der wir gleich noch hören werden. Dann gibt es weitere Werke des Fleisches. Noch sechs fehlen uns von den 16. Wir haben schon 10 in Kürze betrachtet. Das nächste ist die Eritheia. Das ist die Gewinnsucht oder Habgier, Geldgier. Gelderwerb, der dann oft noch durch Betrug zustande kommt. Bist du habsüchtig, willst du immer mehr haben oder lässt du dir an dem genügen, was der Herr dir zugeteilt hat? Wir kennen ja das Beispiel von dem törichten Kornbauern, der immer größere Scheunen bauen wollte und dann hat der Herr ihn abgerufen, gesagt, es ist genug, du hängst dich da nur an den irdischen Besitz, anstatt mich zu ehren. Und dann hat Gott ihn abgerufen. Hat er nichts davon, von seinem ganzen Besitzstreben. Dann gibt es weitere Eigenschaften, die auch wieder zusammenhängen, nämlich Dichostasia, Hairesis und Phtonos. Dichostasia, das ist die Entzweiung und genau die Spaltungssucht, dass man ja praktisch die Spaltungssucht zwischen Menschen, Streit oder Keile hineintreibt in Beziehungen. Das kann leider manchmal auch in christlichen Gemeinden geschehen, dass Leute da sind, die ganz bewusst Geschwister auseinanderbringen wollen, Zwietracht sehen, falsche Lehren hineintragen. Das ist auch ein Werk des Fleisches, das sollte nicht sein. Und daraus entsteht dann die Heiresis, als Ergebnis die Parteiung, die Spaltung, eine Folge dieser Entzweiungsbestrebungen. Deshalb hängen Dichostasia, Entzweiung und Heiresis, Parteiung und Spaltung, untrennbar zusammen. Das ist Sünde, wenn du praktisch immer nur, den Fehler in den Gemeinden suchst. Natürlich müssen wir auch manchmal warnen, wenn wirklich gravierende Fehlentwicklungen sind, etwa in den Lehrfragen, in den Lebensfragen, auch in christlichen Gemeinden. Aber wir sollen keine Spaltungssucht haben, dass wir ganz bewusst Entzweiung produzieren möchten. Wir sollten um den Frieden beten, natürlich auch um die Wahrheit. Dann noch die drei letzten Punkte. Phtonos, das ist Neid. Bist du neidisch auf das Aussehen, den Besitz des anderen? Missgunst, das hängt zusammen mit Stolz und Egoismus und auch das sollte nicht sein. Und die letzten zwei Elemente oder Werke des Fleisches, die hängen auch eng zusammen. Das ist Methä, also das ist Trunkenheit, und Chromos, Gelage, Festschmaus oder Fresssucht, ja, also Trunksucht und Esssucht. Auch das fällt unter die Werke des Fleisches. Natürlich dürfen wir gut essen, wir dürfen uns auch mal gut gehen lassen, also bei Hochzeiten oder so. Aber wer jeden Tag sich überisst oder zu viel trinkt, der muss sich fragen, fehlt mir irgendwas? Habe ich ungestillte Bedürfnisse? Ist mir der Herr Jesus nicht genug? Suche ich irgendwo Ersatzbefriedigungen? Braucht vielleicht dann Hilfe, ja? Und wir sollten eigentlich, deshalb beten wir ja auch vor dem Essen, dankbar sein für alles, was der Herr uns schenkt, was er wachsen lässt, was er uns zur Verfügung stellt, dass wir nicht sinnlos einfach die Dinge so nehmen, als sei das alles selbstverständlich. Es ist alles Gnade, auch dass wir hier in unserem Land noch genug zu essen und zu trinken haben. Das war jetzt so ein bisschen negativ, ja, die Werke des Fleisches. Aber das mussten wir auch einfach mal hören, damit wir wissen, wo wir aufpassen sollten. Und dieser Katalog ist ja nicht vollständig. Deshalb schreibt der Apostel und dergleichen. Also es gibt noch mehr Beispiele. Und dann sagt er, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist eine deutliche Warnung, in diesen Werken des Fleisches sich nicht auszuruhen und da immer weiterzumachen und es einfach so hinzunehmen, oh, ich kann sowieso nichts ändern. Nein, es soll ein Kampf sein zwischen Geist und Fleisch. Und das kann nur der Herr in uns wirken. Und wir sollten uns aber ihm öffnen, dass er uns verändern kann, immer mehr in sein Bild verwandeln. Also das sind ernsthafte Sünden hier und diese Beispiele können uns vom Reich Gottes ausschließen, wenn wir nicht davon lassen. Natürlich kann es immer wieder passieren, dass wir vielleicht mal zürnen. Es gibt übrigens auch einen heiligen Zorn, das konnte ich jetzt nicht alles erklären in der Kürze der Zeit. Aber der menschliche Zorn, den wir Menschen haben, ist im Unterschied zu Gottes heiligem Zorn meistens doch unheilig, ja, und zerstörerisch und so weiter. Also es kann auch passieren, dass wir mal zürnen, dass wir in Streit geraten, auch zu viel essen, ja, und so weiter. Da wird der Herr uns jetzt nicht gleich in die Hölle werfen, müssen wir jetzt auch nicht Angst haben. Aber wir sollen in diesen Sünden nicht immer weitermachen, sondern uns da auch immer wieder lösen. Ja, jetzt kommt aber das Positive, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, das kann ich jetzt nicht auswählen. Ich habe mal tatsächlich eine ganze Bibelwoche darüber gehalten. Es ist in diesem Büchlein erschienen, die Frucht des Heiligen Geistes. Es sind 100 Seiten. Wenn ich es jetzt vortrage, sitzen wir morgen früh noch da. Ich will es deshalb einfach jetzt kurz zusammenfassen, wesentliche Aspekte davon. Zunächst mal ist deutlich, dass das Ganze, was hier genannt wird, eine Frucht ist. Es sind nicht 9 Früchte, sondern es ist eine Frucht, die sich in 9 Elementen entfaltet. Ja, wie so ein schöner Fächer, der aufgeht mit diesem Wunderbaren, was der Geist Gottes in uns wirken möchte. Der eine Geist Gottes wirkt diese Frucht in uns. Und eigentlich sollte jeder Christ alle diese Elemente ausleben. Ich habe schon gesagt, die Gaben des Geistes sind verschieden verteilt. Nicht jeder Christ hat alle Gaben. Aber diese neunfache Frucht, die soll und darf sich in unserem Leben entfalten. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied zu den Geistesgaben. Also jeder von uns soll Liebe ausstrahlen, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Ja, und worum geht es nun im Einzelnen? Das ist Liebe. Hier steht der griechische Begriff Agape. Es gibt ja auch Eros und Philia. Eros ist eher die begehrende Liebe, die auch im sexuellen Gebiet sich auslebt. Philia ist die Freundesliebe und hier Agape ist die höchste Form der Liebe. Die Liebe, die sich ganz für den anderen hingibt, die Gott uns vorgelebt hat im Opfer seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz. Das ist die höchste Form der Liebe und das ist das erste und grundlegende Element der neunfachen Geistesfrucht. Die Liebe ist die Grundlage für alle weiteren Elemente. Es ist die Liebe, die im 1. Korintherbrief Kapitel 13 ausführlich beschrieben wird. Eigentlich müsste man 1. Korinther 13 jetzt noch auslegen, aber es würde zu weit führen. Aber da stehen folgende Eigenschaften, dass sie geduldig ist und freundlich, was ja auch hier dann als Element der Frucht in Galater 5 wieder uns begegnet. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Alle diese Eigenschaften gehören zu der göttlichen Liebe. Ja, also die Liebe, die sich für den anderen hinzugeben und zu opfern bereit ist. Dann das zweite Grundelement, hier ist die Freude. Chara, griechisch Chara. Diese Freude, die der Herr im Herzen wirkt, es hat nichts zu tun mit den vergänglichen und oberflächlichen Freuden dieser Welt, diesen Vergnügungen und Zerstreuungen, wo der Mensch versucht, hier sein Elend zu vergessen oder Unsicherheit zu überspielen oder irgendwas, sondern die Freude, diese Chara, die der Herr schenkt, ist eine Freude, die selbst im Leiden noch trägt, ja selbst im Todestal nicht weggeht. Es ist diese Freude, die aus dem Überirdischen kommt. Ja, das ist was ganz anderes als diese kurzlebigen Vergnügungen, wo dann der Kater zurückbleibt. Diese Freude hat auch mich durchgetragen in manchen Lebenskrisen und sicherlich auch viele von euch, dass wir erfahren durften, Jesus ist stärker, auch wenn hier die Welt uns angreifen, kaputt machen will. Aber der Herr, er lässt uns nicht los. Er liebt uns und er trägt uns hindurch. Freude auch im Leiden. Das kann die Welt nicht geben. Dann der Friede, das hängt eng damit zusammen. Ja? Das ist auch dieser überirdische Friede, der über die Waffenstillstandsabkommen von Kriegsparteien hinausgeht. Der Friede, der ganz im Herzen ist und von innen nach außen strömt, durch echte Christen. Friede, der Versöhnung stiften möchte, da wo er hinkommt. Dank wird genannt, das ist jetzt schon das vierte Element, Makrothymia, das ist die Geduld oder Langmut, der lange Atem. Gott selber hat ja Geduld, das heißt in 2. Petrus 3, Vers 9, er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Raum zur Umkehr habe. Und wenn Gott so geduldig ist, auch mit der Menschheit, dass noch viele gerettet werden, sollen wir dann nicht auch geduldig miteinander sein, uns nicht verurteilen, sondern auch barmherzig mit dem, der jetzt nicht so ist wie ich, dass wir einfach sehen, Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, auch in den Gemeinden. Und wir brauchen da Geduld miteinander, einander zuhören, in Sanftmut, das kommt auch noch gleich, antworten und nicht aufbrausend und jähzornig auf den anderen eingehen. Und dazu gehört auch, das geht ja eins aus dem anderen hervor, die Freundlichkeit, griechisch chrestotes, chrestotes, Freundlichkeit. Das ist keine aufgesetzte, künstliche Freundlichkeit, so etwa nach dem Motto immer lächeln, sondern auch Freundlichkeit, die aus dem Herzen kommt. Und diese Freundlichkeit hat nicht nur ein freundliches Gesicht, sondern beweist sich auch in der Tat, dass ich bereit bin, dem anderen praktisch zu helfen. Zum Beispiel beim Umzug zu helfen. beim Hausbauen, bei der Kindererziehung, mal die Kinder betreuen und abnehmen, Krankenbesuche machen, Fahrdienst für kranke Geschwister in der Gemeinde und so weiter. Ja, dass man einfach freundlich mit den Menschen umgeht und ihnen die praktische Hilfe anbietet. Dann das nächste ist dann Agathosyne. Das heißt auf Deutsch Güte. Agathos, das Gute, das Ausleben der Güte. Ja, das bedeutet auch aktives Liebeserweisen an dem anderen. Güte auch jetzt nicht nur im Gesicht, sondern indem ich bereit bin, mich ganz einzubringen im Dienst für den Nächsten. Und wenn jemand meinen Rat sucht, dass ich einen gütigen Rat ihm gebe. Nicht von oben herab, sondern so, dass Menschen gerne den Rat suchen von älteren Geschwistern in der Gemeinde, die von Weisheit geprägt sind, diese Ratschläge. Dass man weiß, ja, es ist ein Bruder, zu dem ich gehe, zum Beispiel Älteste, die diese Güte des Herrn ausstrahlen, wo man dann gerne auch sich etwas sagen lässt, auch wenn es vielleicht unbequem ist. Das ist dann echte Güte. Die hängt auch mit Vertrauen zusammen gegenüber der Weisheit von geisterfüllten Christen. Als nächstes Element des Geistes wird genannt Pistis. Und das kann zweierlei bedeuten. Einerseits Glaube, Glaube an Gott, der Glaube an den Herrn Jesus, aber auch Treue. Deshalb hängt auch das Wort Treue und Vertrauen ganz eng mit dem Glauben zusammen. Ja? Also der Glaube, der biblische Glaube ist nicht nur ein Verstandesglaube, dass ich erkenne, dass es Gott gibt, sondern auch eine Vertrauensbeziehung zum lebendigen Gott, eine Herzensbeziehung. Also Kopf und Herz, Verstand und Liebe, die sich auf den Herrn richtet. Und ja, diese Treue, dieser Glaube, das ist also auch von Gott aus so zu verstehen, dass er uns so liebt, dass er uns nicht aufgibt. Und deshalb sollen auch wir einander treu sein, nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Natürlich in der Ehe wird das ganz konkret. Ich gelobe dir Treue, bis der Tod uns scheidet. Wird heute leider nicht mehr immer gesagt, wird immer mehr weggelassen leider. Aber es war früher selbstverständlich. Wobei es leider auch nicht immer klappt. Es gehören immer zwei zu einer Ehe, ja, die ein Leben lang halten soll. Aber grundsätzlich sollte das doch weiter versprochen werden und auch mit Gottes Hilfe versucht werden zu halten. Die Treue in der Ehe, die Treue in der Familie, die Treue zwischen Geschwistern, auch in der Gemeinde. Die Treue im Dienst, im Großen und im Kleinen. Der Herr sagt einmal, wer über dem Kleinen treu ist, den werde ich über Großes setzen. Also wie machst du es mit solchen Dingen, zum Beispiel, wenn es kalt ist, die Tür zumachen oder den Müll raustragen oder ja, die Getränke hochtragen, deine Arbeit treu verrichten. Das sind alles solche kleinen Dienste, wo sich dann auch unser Glauben bewährt. Dann noch zwei Elemente. Prautes, das ist die Sanftmut. Wir sollen nicht im Zorn dem Teufel Raum geben, sondern liebevoll bleiben, auch in schwierigen Situationen. Wenn man dich provoziert, kommt dann eine aggressive Antwort oder eine sanftmütige Reaktion. Prüfen wir uns selber. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ist nicht immer einfach, wenn man so manchmal übel beleidigt oder angegriffen wird. Wie gehen wir damit um? Schlagen wir dann zurück, vielleicht sogar physisch, ja, das ist ja dann ganz schlimm. Oder beten wir für die Feinde und befehlen sie der zurechtbringenden Liebe des Herrn an. Sanftmut heißt eigentlich, dass wir die Sachen dem Herrn Jesus hinlegen. Gott sagt ja, die Rache ist mein, spricht der Herr. Er wird alles richten in jeder Hinsicht. Und das kann uns dann auch ja, entspannt die Lage betrachten lassen, sodass wir in Sanftmut bleiben können, dass wir nicht losbrüllen oder ja, übermäßig reagieren müssen. Und es hängt auch mit dem letzten Punkt zusammen, der Selbstbeherrschung. Enkratia, das kann heißen Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, aber auch Enthaltsamkeit. Selbstbeherrschung ist das Gegenteil von Ausrasten, ja, dass man einfach sich nicht mehr im Griff hat. Das ist praktisch auch das Gegenteil von dieser Maßlosigkeit, von der wir gerade gehört haben, unter den Werken des Fleisches. Ihr erinnert euch, diese Aselgeia, die Zügellosigkeit, maßloses Essen, maßloses Feiern, maßloses Spielen oder sogar maßloses Arbeiten, all diese Dinge. Die Selbstbeherrschung, die setzt das richtige Maß, die hilft uns, dass wir nicht unkontrolliert reden oder handeln, sondern innerlich immer beten, schon bevor wir die Zunge gebrauchen. Oh, wie oft versagen wir da und reden doch unbedacht heraus, aber eigentlich sollten wir innerlich immer ein kurzes Stoßgebet richten, wenn es um schwierige Sachen geht, die wir vielleicht gerade besprechen, aber auch alltägliche Dinge, dass wir nicht jetzt unüberlegt Dinge sagen, die wir nachher bereuen. Selbstbeherrschung, auch auf sexuellem Gebiet, das ist Enthaltsamkeit oder Keuschheit, wird auch manchmal so übersetzt, auch das gehört dazu, auch das kann der Heilige Geist schenken. Auch in der Ehe muss man Selbstbeherrschung üben, zum Beispiel wenn der Ehepartner krank ist, gibt es auch Zeiten der Enthaltsamkeit, auch das fällt unter diese Frucht des Heiligen Geistes. Ja, man könnte, wie gesagt, noch viel mehr sagen, ich habe das hier zu Papier gebracht, die Frucht des Heiligen Geistes in diesem Büchlein, aber ich wollte doch ein paar Dinge wenigstens in Kürze erwähnen. Und so heißt es hier abschließend im Kapitel 5, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also, wer die Frucht des Geistes hervorbringt, der untersteht nicht dem Gericht durch das Gesetz Gottes, sondern der ist im Herrn, der Herr ist in ihm und leitet ihn in allem. Und deshalb heißt es auch in Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Da gibt es ja eine Parallelstelle im 1. Johannesbrief, dass wenn Christus in uns lebt, wir nicht sündigen können. Es wird manchmal falsch verstanden. Im gleichen Brief heißt es aber auch, wer sagt, er sei ohne Sünde, macht Gott zum Lügner. 1. Johannes 1, das andere war 1. Johannes 2. Was ist jetzt richtig? Beides. Christus in uns kann nicht sündigen. Da sind wir gekreuzigt mit ihm. Unser Fleisch, unsere Begierden, ist alles gekreuzigt. Das Problem ist nur, dass Christus eben nicht immer vollkommen in uns lebt, dass wir manchmal so heraustreten aus dem Schutzbereich des Herrn, versteht ihr? Wieder ein Stück weit die Welt lieb gewinnen, in Gefahr sind, abzustürzen und dann müssen wir uns wieder zurückrufen lassen, dass der Herr wieder uns ganz beherrschen kann. Also das ist dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist. Wenn Christus immer vollständig in uns wäre und nur Christus uns beherrscht und wir schon hier abgestorben wären im Fleisch, dann wären wir schon vollkommen. Das werden wir sein, wenn wir bei ihm sind. Da wird uns die Sünde nicht mehr anfechten. Das ist dann alles erledigt, wenn wir bei ihm schauen von Angesicht zu Angesicht. Aber solange wir auf Erden wandeln, ja, das Fleisch ist gekreuzigt, indem wir den Herrn ins Herz aufgenommen haben. Christus lebt in mir, gemäß Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Aber doch können wir noch angefochten werden. Das steht auch ganz klar in Jakobus 1. Und da heißt dann sogar, selig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Denn, ich sage es jetzt sinngemäß, er wird daraus gereift und geläutert hervorgehen und wird wachsen in der Erfahrung des Glaubenskampfes. Und deshalb steht hier die Ermahnung, weil das immer wieder der Appell ist an uns, solange wir auf der Erde leben. Vers 25 in Galater 5, wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Also wenn der Geist des Herrn in uns lebt, dann der Aufruf, lebe das auch aus. Lebe gemäß dem Willen Gottes. Du kannst es tun, weil du nicht mehr selber dein eigenes Ich auf dem Thron deines Herzens sitzen hast, sondern weil der Herr Jesus in uns lebt. Er lebt es eigentlich aus in uns. Und deshalb rühmen wir uns auch nicht unserer eigenen Leistungen, sondern wir geben dem Herrn die Ehre. Herr, du bist es, der mich von Tag zu Tag erneuert. Du bist es, der die Frucht des Geistes hervorbringt in mir. Deshalb aller Ruhm, alle Ehre gebührt dem Herrn. Und deshalb verstehen wir jetzt auch den letzten Vers hier. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben. Also kein Selbstruhm, denn der Herr wirkt ja in uns. Lasst uns nicht einander reizen, noch einander beneiden. Das gehört alles zum alten Menschen, einander sich zu provozieren oder neidisch aufeinander zu sein, nach Ehre zu streben. Das sollten wir als Christen nicht tun. Stolz des menschlichen Herzens führt zu Prahlerei und Prahlerei löst den Neid des anderen aus. Dagegen Demut, sich unterordnen können, das macht uns zu Vorbildern für andere und das fördert die Liebe untereinander. Das ist der Weg Jesu Christi. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nehmt mein Joch auf euch. Ja? Und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So sagt der Herr Jesus im Johannesevangelium und im Matthäusevangelium. Also das ist der neue Wandel im Geist. Wir haben jetzt viel gehört. Ich hoffe, ihr konntet etwas davon behalten. Lest nochmal in Ruhe durch diese einzelnen Elemente, die Werke des Fleisches, diese 16 Elemente des Fleisches hier und dagegen die 9 guten Elemente aufgrund der Frucht des Geistes. Und so können wir jeden Tag lernen, was des Herrn Wille ist und dass wir in seiner Kraft das auch im Leben umsetzen. Dazu möge er uns helfen und gnädig sein. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass ihr euch dazu in Ehrfurcht erhebt. Lieber Herr Jesus Christus, ohne dich können wir nichts tun. Das Fleisch ficht uns an, aber dein Geist wohnt in uns und so haben wir Kraft zu überwinden. Wir müssen nicht hilflos all diesen Anfechtungen erliegen, sondern du kannst uns auch Sieg schenken. Und wenn wir doch versagt haben, dann lass uns nicht liegen, sondern hilf uns auf, denn wir rechnen mit deiner Vergebung, deiner Gnade, Herr. So bring uns voran auf dem Glaubensweg, Schritt für Schritt, Tag für Tag, bis wir bei dir sind und das Ziel erreicht haben, dich zu schauen von Angesicht zu Angesicht. Wir danken dir für deine Liebe, deine Kraft und deinen Segen. Amen.